Und ansonsten an Formaten bin ich auch ein Riesenfan von den Lead-Gen-Ads. Du nickst direkt sofort. wo es einfach darum geht, dass du halt innerhalb der Plattform, die Leute, ihr werdet es von Facebook ja auch kennen, einfach direkt den Datensatz abholen kannst. Weil wenn du da den richtigen Trigger hast, sind die Conversion Rates über allem, was wir je gesehen haben.
So, willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Social Marketing Nerds Podcast. Heute sprechen wir über B2B, LinkedIn und Xing Ads und wieder mit einem großartigen Gast. Bei mir sitzt nämlich der Robin von der auch großartigen Agentur Morfire. So, willkommen Robin.
Vielen Dank, schön hier zu sein.
Ja, der Robin hat nämlich extrem viel Ahnung vom Thema LinkedIn und Xing. Und Morfire hat auch sehr viele Kunden im B2B-Bereich. Deswegen haben sie sehr viele Cases, über die sie sprechen können. Und über das Thema, über das wir heute reden, hat Robin auch schon beim Adscamp vor ein paar Wochen gesprochen. Bühne vollgerockt und viele Leute haben mitgeschrieben, bis der Stift glühte. Also schauen wir mal, was da heute noch abgeht. Robin, sag doch mal vorweg, was ist denn deine Rolle bei Morfire?
Ja, ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer von Morfire. Wir haben eine Fusion gemacht, deswegen, also eine der Teilagenturen habe ich gegründet und meine Rolle ist ich bin so ein bisschen der Außenminister. Das heißt, alles, was irgendwie mit unserer Außendarstellung zu tun hat, geht über meinen Schreibtisch und dementsprechend, da wir ja auch ein B2B-Unternehmen sind, spielen da Xing und LinkedIn natürlich auch eine Rolle, so wie du schon gesagt hast, so ungefähr knapp über 40% unserer Kunden sind B2B-Unternehmen und für die sind die Plattformen natürlich entsprechend auch extrem relevant.
Klasse. Nun, LinkedIn ist ja schon eine ganze Weile am Start, Xing zumindest unter anderem Namen auch so. Wie bist du denn zu dem Thema gekommen?
Ich habe es tatsächlich jetzt im Vorfeld einmal nachgeschaut oder beziehungsweise im Vorfeld vom Adscamp und ich bin tatsächlich Xing beziehungsweise früher Vorläufer OpenBC-Mitglied seit 2005. Also ein bisschen der Vater erzählt vom Krieg jetzt. Damals war das irgendwie ganz neu und war irgendwie das erste Netzwerk und in erster Linie diente es dazu, irgendwie so sein Kontaktnetzwerk auch mal zu digitalisieren. War ein lustiges Spielfeld und ich bin, glaube ich, auch seitdem Premium-Mitglied und ich müsste mal ausrechnen, wie viel Geld ich jetzt mittlerweile da Richtung Hamburg überwiesen habe.
Ja, steigen wir ein mit einer Frage, die dir nicht zum ersten Mal gestellt wird. Wir reden über LinkedIn und Xing und jetzt die wichtigste Frage, der Glaubenskrieg. Was ist denn jetzt besser, wenn ich jetzt B2B mache?
Es kommt drauf an, ist die ultimative Antwort natürlich auf alle Fragen, die ähnlich gestrickt sind. Nee, wenn wir jetzt in so unserer Online-Marketing-Bubble uns umhören, da ist der Abgesang auf Xing immer gigantisch. Also keiner glaubt mehr dran, dass diese Plattform noch irgendwie eine Zukunft hat und die Daseinsberechtigung wird in Frage gestellt. Leute posten bei Facebook öffentlich, wie sie ihr Xing-Profil kündigen und solche Geschichten. Wenn wir uns das mal ein bisschen detaillierter anschauen, dann sehen wir, dass insbesondere in der Dachregion Xing schon noch seine Daseinsberechtigung hat. Also insbesondere, wenn dein Ziel ist, sagen wir mal, Geschäftsführer mittelständischer Unternehmen zu erreichen, dann bist du bei Xing ziemlich gut aufgehoben. Also in der Dachregion sind Xing und LinkedIn, was die Mitgliederanzahl angeht, fast auf Augenhöhe. Xing hat da ein bisschen mehr. Ich glaube, das sind so circa so knapp über 15 Millionen, meine ich. Und LinkedIn, je nachdem, welche Zahlen man sich anschaut, zwischen 12 und 13 Millionen. Da sieht man schon, das ist relativ auf Augenhöhe. Beide wachsen. LinkedIn wächst deutlich schneller als Xing. Also bei Xing ist da so ein bisschen Stagnation beziehungsweise ein ganz leichtes Wachstum da. Wenn wir jetzt in den internationalen Kontext gehen, dann sieht das komplett anders aus. Also ich glaube, LinkedIn ist jetzt bei über 600 Millionen angemeldeten Usern, wohingegen Xing gerade mal, glaube ich, um die 30 Millionen hat. Das heißt, Xing außerhalb der Dachregion schon sehr klein und LinkedIn außerhalb der Dachregion sehr, sehr groß. So, das zeigt so ein bisschen auch die Ausrichtung, wann setze ich welches Netzwerk ein. Also das heißt, wenn du in der Dachregion unterwegs bist und Zielgruppe Mittelständler hast, dann macht Xing absolut Sinn, würde ich jetzt nicht außen vor lassen. Wenn du international unterwegs bist, dann kannst du Xing ganz gut ignorieren. Ansonsten so ein bisschen zur Unterscheidung, wenn es darum geht, irgendwie Content-Marketing Outreach zu generieren, bist du bei LinkedIn richtig, weil Xing kann da nicht so viel. Und auch solche Geschichten, sage ich mal, wenn du ja sehr stark auf Lead-Generierung auch gehst, ist LinkedIn eigentlich auch stärker, weil sie einfach die Plattform weiterentwickelt haben im Gegensatz zu Xing. Wo Xing seine ganz klare Stärke hat, ist das ganze Thema Events, also Promotion von Events. Da ist Xing ziemlich stark. So, das ein bisschen zur Einordnung der es kommt drauf an Antwort.
Sehr schön. Um das nochmal so ein bisschen konkreter zu machen, weil ihr macht das ja eigentlich ganz sehr erfolgreich, nutzt ihr Xing, aber eben nicht mit einem rein digitalen Sales Funnel, sondern im Prinzip ein halb digitaler Funnel, der dann interessanterweise von der Plattform irgendwie offline führt und dann klassische persönliche Ansprache dann am Ende wird, ne?
Ja, ich meine, wir sehen das halt bei, wenn man Veranstaltungen im B2B-Bereich machen will, das heißt, wenn ein Unternehmen eine Veranstaltung machen möchte und da Leute außerhalb der eigenen Bubble irgendwie erreichen will, dann bieten sich die Xing-Events an, wo drüber du halt eben einfach Xing-Ads schalten kannst, die dann der Zielgruppe ausgeliefert werden. Und wenn du dann noch diese Event Pro oder Plus-Modul heißt es, nutzt, das kostet irgendwie 29 € pro Event, siehst du auch, wer auf dieses Event so reagiert hat, das sich angeschaut hat, und die kannst du auch nochmal separat ansprechen. Also das heißt, da hat Xing eigentlich ein ziemlich cooles Feature, und wir merken halt im B2B-Bereich bei vielen Kunden und auch bei uns selber, dass der Sales-Funnel auch eine Offline-Komponente haben sollte, das heißt ein persönliches Treffen. Das heißt, wenn du als B2B-Unternehmen hingehst und Xing-Ads schaltest, um die Leute zu einem Event zu kriegen, um sie an dein Unternehmen näher heranzuführen, dann kann das ein extrem spannender Weg sein.
Okay. Nun ist es so, also das ist auch ein vergleichsweise günstiger Weg, auf Xing nochmal Leute zu erreichen, auch wenn man Ads schaltet dafür. Andere Werbeformate sind vergleichsweise teuer oder sind an Mindestbudgets bei Xing gekoppelt. LinkedIn ist ja ein bisschen tolerant an der Stelle. Nichtsdestotrotz, alle B2B-Plattformen sind im Vergleich zu den großen Social-Media-Plattformen wie Facebook halt eher teuer, ne? Und wenn wir jetzt mal über Geld sprechen, ne, dann, wenn ich schon weiß, das Ganze ist teuer, was heißt teuer? Und wann lohnt sich das Ganze denn überhaupt für mich?
Ja, also wenn man die CPCs sieht und irgendwie aus dem Facebook-Kosmos kommt, dann ist man schon so ein bisschen überrascht, auch mal schnell, weil die Klickpreise halt dann schon auch relativ hoch sein können. Also wir reden in der Regel von 4 bis 5 € CPC, so bei Xing und LinkedIn. Da die Unterschiede bei Xing und LinkedIn sind da jetzt nicht so gravierend. Und das kann, wenn du irgendwie in spezielle Targetings reingehst. Wir haben zum Beispiel eine Recruiting-Kampagne, wo es darum ging, SAP-Berater zu finden, wo wir auch mal schnell bei 10 bis 20 Euro CPC waren. Und da kann man halt auch nicht drunter gehen, weil die einfach da diese Hürde eingezogen haben. Und auch die Kosten so pro, wenn man auf CPM-Basis hingeht, 20, 30, 40 Euro CPM sind auch schnell erreicht. Aber auch da gibt's halt eben dann auch, wenn wir regionale Kampagnen machen, kann man auch drunter landen. Dementsprechend, die Plattformen machen dann im Ads-Bereich Sinn, wenn du einen hohen Customer Lifetime Value hast. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie Schuhe verkaufen willst oder, sagen wir, günstige Influencer-Armbanduhren, dann ist das jetzt nicht unbedingt der optimale Weg, sondern erst nur dann, wenn du halt eben auch wirklich, sagen wir mal, sehr hohe Tickets schreibst, dann kann das Ganze irgendwie auch Spaß machen.
Ja, und das heißt im Grundsatz auch, dass ich vermutlich nicht einfach nur mal den Fuß ins Wasser halte mit ein bisschen Geld, sondern dann schon mir im Vorfeld ein bisschen überlegt haben muss, was kann am Ende für mich dabei herumkommen.
Ja, ich meine, wir werden dann auch immer gefragt, ja, ab welchem Budget macht das Ganze denn überhaupt Sinn? Und ja, ich meine, wenn wir einfach mal von den CPCs rückwärts rechnen, wie viel Klicks kriegst du für 500 Euro? Das ist schon halt eben extrem wenig, und dann ist es halt so ein bisschen Fuß ins Wasser halten, aber dadurch wird keiner ein guter Schwimmer. Dementsprechend sagen wir eher so ab einem Media-Budget, Klick-Budget von 2.000 bis 3.000 €. Das ist so die Grenze, die du haben solltest, damit das Ganze auch irgendwie, ja, dass du auch signifikante Ergebnisse mal erzielen kannst und Traktion bekommst und daraufhin dann auch Entscheidungen treffen kannst, ob der Werbeweg für dich ein relevanter ist oder nicht.
Ist bei uns ganz genauso. Ist für manche Kunden erstmal so eine Information, okay, der Test kostet das schon. Ist erstmal so ein kleiner Schluckmoment, aber man kann es eigentlich belegen mit weniger, gibt es einfach keine Option mehr zu testen, weil man es ja nicht von Anfang an weiß, was jetzt gut funktioniert. Man muss ja mindestens nochmal einen zweiten oder dritten Schuss haben innerhalb des Tests.
Ja, und wenn du 500 Euro nimmst, sagen wir mal, und wir reden über einen CPC von 5 Euro, das ist jetzt mit bisschen Dreisatz, kriegen wir das alle hin, das sind ja 100 Klicks. Und dann, wenn du dann noch eine Conversion Rate, also wie viel Signifikanz kannst du in so einen Test reinkriegen? Du kannst höchstens sehen, was du an Traffic kriegst, aber das hilft dir im Zweifelsfall nicht unbedingt weiter.
Genau. Wir werden jetzt wahrscheinlich in der Folge auch ein Stück weit mehr über LinkedIn sprechen, nehme ich mal an. Warum? Weil es relativ viele Anwendungsfälle da gibt, wie man LinkedIn einsetzen kann, und weil LinkedIn einfach auch die Plattform ist, die sich momentan viel schneller, nicht nur im Vergleich mit Xing, sondern auch mit anderen Plattformen gerade entwickelt. Also ich finde es super spannend. Mhm. Das AdsCamp liegt ein paar Wochen zurück und eigentlich gibt es schon mehrere relevante Neuerungen, über die man eine eigene Folge hätte machen können. extrem spannend, das Tempo und die Roadmap, die angekündigt ist bei LinkedIn, ist ungeheuer. Also was sind denn so die Entwicklungen, die du so als am relevantesten gerade da siehst?
Ja, also genau, nochmal dazu, warum wir über LinkedIn sprechen. Xing, ich bin eigentlich ein Freund der Plattform, aber die entwickeln sich halt nicht so weiter. Meine Hypothese dahinter ist, die verdienen dermaßen viel Geld mit den Premium-Mitgliedschaften von Menschen wie ich, die halt eben einfach das Ding nie gekündigt haben, dass sie nicht diesen Entwicklungsdruck haben. Das ist bei Xing, bei LinkedIn, die stehen dann eher im Duell vielleicht auch mit Facebook. Und dementsprechend ist so das Ganze, die Möglichkeiten, die Features im ganzen Targeting und auch die Werbemöglichkeiten sind bei LinkedIn, entwickeln sich halt extrem schnell, weil sie halt eben auch den charmanten Vorteil haben, sie gucken sich an, was Facebook macht und adaptieren das dann mit einer Verzögerung von irgendwas zwischen 6 Monaten und 2 Jahren für das B2B-Segment. Und was ich am spannendsten fand, war jetzt eigentlich auch so in diesem Jahr, was gekommen ist, sind eher so Targeting-Optionen, dass sie, das wird jetzt alle Facebook-Leute nicht total vom Hocker hauen, dass man jetzt auch Lookalikes zum Beispiel bilden kann, dass man auf Interessen eingehen kann und dann eben auch dann zum Beispiel Interessensgruppen oder Gruppenmitgliedschaften auch targeten kann, was es halt vorher nicht gab und was natürlich ein extrem wertvolles Feature ist. Oder welche Sachen siehst du noch, Alex? Ich weiß, dass du auch tief drin im Thema bist.
sehe ich nicht anders. Also ich muss tatsächlich sagen, das Interessentargeting, darüber habe ich mich sehr gefreut. Tatsächlich ist es immer noch in einer vergleichsweise rudimentären Form. Und wir würden, wir setzen es sozusagen zusätzlich ein, um noch mal ein bisschen mehr Tiefe zu erreichen oder ein bisschen andere Leute zu identifizieren, aber niemals allein, weil das sind ungefähr, ich glaube, es sind ungefähr 240 Interessen, die hinterlegt sind, die rein auf meinem Verhalten, meine Interaktion basieren, und das gibt allein noch nicht so viel her. Wir haben es auch schon mal probiert, da wartest du aber ganz schön lange an der Haltestelle, bis dann mal der User vorbeikommt und abgeholt wird. Oh, hatten Sie zufällig dieses Interesse angemeldet? Ja. Also allein funktioniert das nicht, aber um noch ein bisschen mehr Tiefe reinzubringen, gerade auch zum Beispiel im Kontext, wenn du Leute in einer bestimmten Branche oder in einer bestimmten Position ansprechen willst, die wenig Aussagekraft hat. Zum Beispiel hatte ich selbst schon mal Titel COO. Was macht ihr eigentlich? Weißt du nicht. Willst aber ihn, sagt der Titel dir nix. Das Management-Level sagt dir eigentlich auch noch nicht wirklich was. Und da können Interessen halt zum Beispiel helfen, nochmal genau einzugliedern. Ist der Mensch eigentlich an Themen interessiert, die ich jetzt ihm näher bringen will? Deswegen fand ich das eigentlich ganz gut. Lookalikes hoffe ich mir noch viel von. Haben wir, sage ich auch, es gibt noch nicht so viele erfolgreiche Cases damit, und die Datenbasis ist auch nicht so ganz klar, auf welcher Basis das aufsetzt, wie viele Leute du am Ende kriegst. Insgesamt, die Targeting-Optionen wirken für mich immer so ein bisschen, wenn man so Facebook und LinkedIn vergleicht, so das eine ist so Lego-Technik und das andere ist mehr so Lego-Duplo, ja, also aus Sicht des Werbetreibenden so, ne? Aber die Entwicklung ist irre schnell, also das ist halt schon ganz cool.
Ne? Ja, ich finde es auch, genau, Lookalikes. Ja, ich habe mich total gefreut, als sie gekommen sind, aber was dann tatsächlich, also da wirklich Traktion zu kriegen, da wirklich Tempo auch drauf zu kriegen, wie du es gerade sagtest, so bis der Bus mal vorbeikommt, ne, ich stamme aus dem Sauerland, da kommt der Bus halt irgendwie dreimal am Tag, und das ist halt eben auch die Gefahr, die bei den LinkedIn-Targetings ist, du kannst extrem granular vorgehen, aber wenn du wirklich auch Reichweite kriegen willst, dann wird's halt auch, ja, dann musst du halt auch schon doch wieder ein bisschen breiter rangehen. Und das sehen wir auch zum Beispiel, ein super spannendes Feature eigentlich, was auch nicht neu ist, ist das Thema In-Mail-Ads. wo du dann halt eben dann auch in der Inbox bei den Leuten oben drin landest. Wenn du da das Zeitfenster und das Targeting zu eng machst, dann passiert einfach nichts. Klar, du hast auch keine Kosten, aber du hast auch keine Reichweite. Und das ist die große Gefahr halt eben bei den LinkedIn-Features oder Möglichkeiten im Targeting. Je kleinteiliger du vorgehst, umso weniger passiert da eigentlich, weil sie einfach viel, viel kleiner sind als Facebook und Instagram.
Absolut. Also mal abgesehen davon, LinkedIn E-Mail-Ads sind ja auch eins meiner Lieblingsfeatures auf der Plattform, unter anderem, weil es das einzige Werbeformat ist, wo du tatsächlich siehst, wie viele Leute du erreichst. Ansonsten liefert LinkedIn halt keine Reach, also keine erreichten Personen, sondern nur Impressions. Mhm. Und dann kannst du dir sozusagen den Best Case und Worst Case aufgrund des Frequency Cap zurückrechnen, wie viele Leute du womöglich erreicht hast. Aber bei LinkedIn siehst du wirklich die Distribution, wann es, oh, es hat wieder einen erreicht, es hat wieder einen erreicht. Und wenn du halt in einer bestimmten oder einem vergleichsweise engen Zeitfenster eine relevante Anzahl an Menschen mit deiner Botschaft erreichen willst, dann bleiben dir eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder erweitere dein Targeting oder die zweite Option oder geh mit dem Bidding hoch, damit du die anderen ausstichst. Weil wenn man es jetzt sich nochmal überlegt, ne, insgesamt stehen mutmaßlich in der Dachregion 2,5 Millionen Menschen zur Verfügung. Die sind ja nicht alle interessiert und in deinem Targeting. Dann gehst du in die Nische rein, dann bleiben dir noch 2000 Leute, die du täglich erreichen kannst. Und da konkurrierst du dann noch mit anderen. Also da ist Drängeln um ein paar Leute. Und dann gehen noch alle auf C-Level. Weil das sind ja die Entscheider. So. Und dann kannst du dich mit deiner Anzeige aber hübsch in die Reihe stellen und sagen, oh, sie werden aufgerufen nach 485 Aufrufen.
Ja, und das ist ja genau, die Russell gesagt, so die These, dass wir haben ungefähr 2 Millionen Daily Active User. Und wenn man dann die In-Mail-Ads, die ja wirklich einen absolut krassen Impact haben können, weil du einfach sehr, sehr nah an den Leuten dran bist. Und jeder bekommt ja nur eine pro Monat. So. Und das heißt, jeder Nutzer wandert einmal im Monat in die Auktion rein. Und wenn du dein Zeitfenster für die Anzeige halt eben zu kurz machst, dann kann es halt eben sein, dass du einfach einen Großteil der Zielgruppe nicht erreichst, weil sie schon eine Mail gerade bekommen haben. Das heißt, das Zeitfenster sollte halt entsprechend über einen Monat sein. Und wenn du dann in der Auktion nicht mit drin bist oder dein Bidding halt zu niedrig ist, dann fliegst du halt wieder raus. Und das heißt, du kannst dir noch die tollste Zielgruppe zusammengebaut haben, sie werden dich nicht sehen.
Ja, das ist insgesamt ist es wirklich eine die Herausforderung, man muss eine etwas andere Strategie als zum Beispiel auf Facebook entwickeln, wie man seine Zielgruppe zusammenstellt und wie man sein Bidding auch am Ende organisiert aus verschiedenen Gründen. Das ist schon ganz spannend. Nichtsdestotrotz, In-Mail-Ads raten wir eigentlich jedem.
Ja, absolut. Ist eins der spannendsten Features neben, also im Bereich Targeting finde ich ansonsten auch dieses Thema Account-Based Matching, dass du halt eben sagen kannst, ich möchte auf ein bestimmtes Unternehmen gehen, kannst eine Liste von Unternehmen angeben, die du erreichen möchtest und da dann halt eben das ganze Thema Buying Center abbilden, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt alle relevanten Menschen in dem Unternehmen dann auf einen Schlag erreichen, weil du ja nicht weißt, wer sind jetzt genau die Entscheidungsträger. Ist es das C-Level oder möchte ich eigentlich die Fachabteilung, die Einkaufsabteilung und die Assistenz der Geschäftsführung haben? Und kannst darüber dann halt eben über dieses Account-Based-Matching ganz gut vorgehen. Kannst das auch dann noch zum Beispiel mit deinem eigenen CRM kombinieren und da dann auch entsprechend die Datensätze hochladen. Das finde ich im Bereich Targeting super spannend. Und ansonsten an Formaten bin ich auch ein Riesenfan von den Lead-Gen-Ads. Du nickst direkt sofort. wo es einfach darum geht, dass du halt innerhalb der Plattform, die Leute, ihr werdet es von Facebook ja auch kennen, einfach direkt den Datensatz abholen kannst. Weil wenn du da den richtigen Trigger hast, sind die Conversion Rates über allem, was wir je gesehen haben.
Ja, also lässt sich sehr viel mitmachen, muss man sagen. Und da hast du ja auch am Ende eben ein hartes Ziel. Du hast Namen, Daten, Fakten am Ende, die du weiterverarbeiten kannst. Das ist schon ganz schick. Wobei sie nach unserer Erfahrung auch relativ unterschiedlich Lead-Ads lassen sich über verschiedene Werbeformate in LinkedIn schalten, funktionieren nach unserer Erfahrung nicht alle gleich gut, muss man sagen. Lässt sich bei zum Beispiel am Video schalten. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen sind, wenn man es an Video dranhängt, war bei uns nicht so positiv. Bisher in anderen Formaten besser, muss ich sagen.
Ja, tatsächlich der erfolgreichste Case, nach wie vor darf man eigentlich kaum erzählen, aber E-Book gegen Datensatz. Es ist irgendwie, wenn ich das irgendwo draußen erzähle, ich meine, ja, das ist doch Online-Marketing aus dem Jahr 2003. Nee, es funktioniert nach wie vor, wenn du wirklich einen guten Magneten hast, also was wirklich die Leute anzieht, dann funktioniert das nach wie vor. Und das Spannende ist wirklich die Validität der Datensätze, die dann rauskommen. Ich meine, wenn die Daten landen dann bei dir im CRM, dann bist du vielleicht ein bisschen schockiert, weil am Anfang ganz viele Gmail-Adressen oder sowas da mit drin sind. Das liegt einfach auch dran, weil dass die Leute eine Gmail-Adresse bei LinkedIn hinterlegt haben. Du kannst ja dann hingehen und diese Datensätze mal auch stichprobenartig bei LinkedIn wieder reinschmeißen, weil du wirst den Namen ja auch wiederfinden. Und das ist dann schon auch echt spannend, welche Datenqualität, wirklich auch welche Qualität an Entscheidern du darüber generieren kannst. Und das geht bei LinkedIn besser als sonst irgendwo im B2B-Bereich. So meine übergeordnete These, was das angeht.
Es ist auch so, also viele Leute sehen dann diese Freemail-Adressen, machen sich ein bisschen Sorgen um die Qualität. De facto ist es aus meiner Sicht so, du hast wahrscheinlich die persistentere Adresse bekommen, weil die Leute irgendwann das Unternehmen verlassen und du kannst sie aber über diese Adresse weiterhin erreichen, was natürlich ganz spannend ist.
Ja, weil die Leute haben halt nicht immer die Business-Adressen hinterlegt. Meine These ist der Hintergrund, sie bekommen halt eben viele Jobanfragen und ich habe irgendwie gehört, dass irgendwie 40% der Nutzer LinkedIn regelmäßig nutzen, in erster Linie halt eben in Jobthemen. Und wenn dann die Jobmails halt irgendwie in der beruflichen Inbox landen, kann ich verstehen, dass sie das irgendwie nicht so witzig finden.
Du hast es gerade schon angesprochen, Jobs auf LinkedIn sind ein Riesenthema. Du hast auch gerade schon gesprochen von Kampagnen, die ihr geschaltet habt, jetzt für zum Beispiel um SAP-Berater zu rekrutieren. Letztlich macht das die größte Gruppe auf, die entweder andere Leute, die Jobs anzubieten haben, Recruiter, mit denen wir dann ja auch in Konkurrenz stehen normalerweise im Werbemarkt, wenn du deine großartige Software an den Mann bringen willst, über die noch bessere E-Mail-Kampagne, aber dummerweise an dieselben Leute, wo der Recruiter jetzt sagt, ich möchte dich aber hiren, dann bist du halt in der Situation. Und der größte Teil der Nutzer, gehen ja Richtung 60%, die Annahme, ist aktiv oder mindestens passiv wechselbereit. Also eine riesige Jobbörse eigentlich. Total spannend, weil die Leute normalerweise gut qualifiziert sind, umworben sind und die in Position sind, wo man sagt, oh ja, findest du halt nicht auf der Straße, ne? So, was muss ich denn da beachten?
Ja, in erster Linie kannst du mal einfach in jede Inbox bei LinkedIn oder Xing von Angestellten reinschauen und dir mal angucken, was du alles nicht machen solltest, weil die Anfragen, die Menschen bekommen von Headhuntern insbesondere, das ist halt schon in Sachen Qualität sehr, sehr ernüchternd, was denn da so ankommt. Also das ist so die alte Vertrieblermasche, anhauen, umhauen, abhauen, wird halt eben da einfach auch auf Jobbereich gemacht, sodass die Leute einfach echt zugeschüttet werden mit Schwachsinnsanfragen. Und das sollte halt eben definitiv nicht gemacht werden, sondern da halt auch, wo wir gute Erfahrungen mitmachen, ist das Ganze mit Content unterfüttern und auch mehrstufige Kampagnen zu machen. Das heißt, Leute, die zwar grundsätzlich vielleicht irgendwie wechselwillig sind, denen einfach sagen, guck mal, hier ist ein Job, funktioniert nicht unbedingt sehr gut, weil in erster Linie auch so ein bisschen Awareness für das Unternehmen geschaffen werden muss, die müssen neugierig gemacht werden. Im Prinzip das Gleiche wie beim Kaufentscheidungsprozess sollte auch da beim Thema Employer Branding und Recruiting genutzt werden. Und es hilft extrem, wenn du eine gute Marke hast, aber was wir auch sehen, ist, dass LinkedIn halt schon sehr, sehr teuer auch dann ist, wenn du da Job oder Ads schaltest, um halt eben Jobs zu promoten. Und da ist die Empfehlung auch, LinkedIn versus Facebook mal laufen zu lassen.
Versus oder in Kombi?
Sowohl als auch. Also ich würde es einfach beides mal testen. Weil durch die deutlich niedrigeren CPCs bei Facebook kannst du da natürlich in Sachen auch Kosten pro Bewerbung oder Kosten pro Kontakt, den du dann generierst, kann sein, dass du da schon mal deutlich besser bei wegkommst, weil einfach ja bei LinkedIn 5 € pro Klick und wenn du da das Targeting dann ein bisschen zu breit gemacht hast, kannst du sehr, sehr viel Geld ausgegeben haben, ohne dass du da quasi eine relevante Bewerbung reingeholt hast.
Ja, absolut. Sieht unsere Erfahrung auch genauso aus. Oh. Also wir haben tatsächlich die günstigeren Conversions am Ende über Facebook gefahren. Wobei es spannend ist tatsächlich, wenn man die Plattform kombiniert und zum Beispiel die Erstansprache, weil du einfach grandiose Targeting-Optionen im Bereich hast, über LinkedIn macht, die Leute auf eine Website führen, Retarget zum Beispiel über Facebook dann nachvollziehen. 90% der LinkedIn-Mitglieder sind auf Facebook.
Ja.
Das muss man sich einfach mal geben. Ne? Oder was natürlich auch ganz interessant ist, wenn ich zum Beispiel spannenden Content über Facebook gestreut habe Leute über die auf die Website gezogen, ein Retargeting über LinkedIn zu machen, weil der Vorteil von LinkedIn ist natürlich auch noch der Kontext, in dem ich sie erreiche, dass sie vielleicht sich besser abgeholt fühlen, wenn sie über das Angebot wegen eines Jobs angesprochen werden, als jetzt über Facebook. Hängt immer vom Einzelfall ab und von der Kampagne, aber ist auf jeden Fall spannend, das zu kombinieren.
Ja, ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass deine Job-Ad nicht zwischen Cat-Content irgendwie auftaucht, ist bei LinkedIn halt eben einfach, also die Wahrscheinlichkeit, dass das gut aussieht, ist einfach größer. Ja, genau, aber die Klickpreise sind hoch, wobei man halt eben, wenn wir es dann auch wieder in Relation setzen, wir hatten ja vorhin so, für wen lohnt sich überhaupt das ganze Thema LinkedIn-Ads bei diesen hohen CPCs? Du brauchst einen hohen Customer Lifetime Value. Und wenn du halt eben wirklich einen Mitarbeiter auf einem hohen Level suchst, sagen wir irgendwie Senior oder höher, dann sind ja auch die Kosten, die Akquisitionskosten für so einen Mitarbeiter auch entsprechend sehr, sehr hoch. Und demnach, das kann sich lohnen. Was berücksichtigt werden sollte, ist halt eben auch so ein bisschen so ein Funnel-Denken. Wenn du den Leuten als erstes mit deinem Job um die Ohren haust, ohne dass sie dein Unternehmen kennen, ist das so ein bisschen schwierig. Das heißt, mach sie erst noch ein bisschen heiß, schick sie auf eine Seite, wo sie mehr über dein Unternehmen erfahren und dann ins Retargeting rein und dann halt eben auch so ein bisschen die Vorteile reinspielen, mehrstufige Kampagnen, du lässt bestehende Mitarbeiter als Testimonial bei denen im Feed auftauchen, um einfach denen ein gutes Gefühl zu geben. Da brauchst du auch wieder ein bisschen längeren Atem, weil das ist ähnlich wie bei einer komplexen Kaufentscheidung. So für einen neuen Job entscheide ich mich auch nicht mal eben so. Und das muss man einfach berücksichtigen, ein langer Atem.
Und es ist absolut. Und es ist eben auch anders, als wenn ich irgendwie eine Job-Ad auf Stepstone platziere. Die Leute haben danach gesucht, die wollen sich bewerben. Hier sind wir ja auf die Leute zugekommen,
ja.
Haben die unverlangt in der großen Kneipe LinkedIn oder Business Bar angesprochen. Und natürlich ist das Erste nicht, was wir sagen, ey, du Job. Und also so kann es nicht gehen. Und im Zweifel zu sagen, hey, ich habe einen Job, bewirb dich hier, funktioniert auch nicht in allen Fällen, sondern ich muss dann schon ein bisschen hinter denen hergehen, weil letztlich wollen wir sie ja bekommen.
Ja, es ist erschreckend, wie oft es dann trotzdem gemacht wird, dass die Leute einfach mit dem Job den um die Ohren gehauen bekommen. Klar, bei Stepstone, das ist dann wie Google Ads im Vergleich. Also ja. Das ist halt ne Push versus Pull. Und wir sind halt bei LinkedIn und Facebook sind wir da im Push-Bereich und müssen die Leute erstmal ein bisschen vorbereiten, bevor wir ihnen dann den Job konkret anbieten.
Ja, sehr, sehr spannendes Thema. Wie macht man Recruiting über Push-Kanäle? Wir beenden es jetzt.
Okay.
Und sprechen aber, es ist nicht ganz anders, weil du hast es eben auch schon angesprochen, es ist halt immer eine Frage des Contents, den ich auch anbiete. Und wir hatten auch schon ein paar Gespräche über das Thema, welche Rolle spielt Content. Und LinkedIn ist als Business-Netzwerk immer noch so aufgestellt, sagen wir mal, vorteilhafterweise spielen so wenige Menschen Inhalte da rein, dass jeder Inhalt noch gute Chancen hat, auch organisch Reichweite zu bekommen. Mhm. Aber abhängig von der Qualität.
Absolut. Ich meine, wir haben, Alex, wir haben beide eine Verlags-DNA bei uns auch irgendwie mit drin und sind auch mit dem Thema Content irgendwie großgezogen worden. Und LinkedIn hat zwar jetzt auch wieder ein Algorithmus-Update gemacht, aber wir sehen halt auch, dass Content einfach vorhanden sein muss, damit das Ganze Spaß macht. Und wir sehen auch, dass wir echt noch richtig gut organische Reichweite bekommen mit gutem Content. Und da ist tatsächlich noch gar nicht mehr so entscheidend, welches Content-Format, sondern Hauptsache, das Ganze hat eine Qualität und du bekommst halt eben auch Interaktionen. Und LinkedIn zu machen ohne Content ist ein bisschen witzlos, weil dann kannst du nur die Vertrieblermasche machen und die ganze Zeit Leute irgendwie anhauen. Aber wenn du gute Inhalte hast und es geht ja darum, dann auch irgendwie so eine Meinungsführerschaft, eine Autorität zu einem Thema zu werden, dafür ist LinkedIn ja prädestiniert, dann musst du dich halt auch um Inhalte kümmern.
Was meint denn jetzt gute Inhalte? Weil da, ich frag 5 Leute und ich krieg 5 Antworten.
Ja, ich gebe dir 3. Das ist, weil so da bin ich mit großgezogen worden. Das sind so die 3 Ns, die du drin haben musst. Das ist Nutzen, Nähe und News. Das heißt, Nutzen, wenn du einen Mehrwert für die Leute bietest, sagen wir so wie hier in dem Podcast, du hast halt eben da Menschen, die sich mit dem ganzen Thema Social Media Marketing, Social Ads beschäftigen und wir liefern halt Tipps und Erfahrungswerte. So, das ist ein konkreter Nutzen. Die Leute können was rausnehmen und das mitnehmen. Das solltest du halt eben bei LinkedIn genauso auch spielen. Nähe, das heißt, du bist auf einem sozialen Netzwerk und es geht nicht darum, dass Unternehmen zu Unternehmen sprechen, sondern es sprechen Menschen miteinander. Und das heißt, du musst eine persönliche Note drin haben, du musst wirklich auch Meinungen drin haben und also deinen eigenen Stil machen und dann auch da selber als Person interagieren. Dann hast du eine große Chance, dass das Ganze auch halt wirklich von Menschen angenommen wird. Und das ganze Thema News, wir kennen es aus dem E-Mail-Marketing, die Dinge heißen Newsletter, aber die Informationen sind halt eben völlig zeitlos. Wenn du News drin hast, dann hast du eine deutlich höhere Daseinsberechtigung. Und das kannst du ja auch so ein bisschen dahin drehen, dass du halt eben nicht sagst, die 7 besten Tipps für LinkedIn-Ads, sondern die 7 besten LinkedIn-Ads-Tipps für den bis Ende 2019. So, dann hast du schon direkt eine Aktualität drin. So. Und das sind die drei Grundlagen. Also wenn du keinen Nutzen da hast, wieso sollten die Leute darauf reagieren? Das nimm mal als Basis und die anderen beiden Sachen sind dann so ein bisschen Kür.
Ja, absolut. Und ich glaube, das ist das, was am häufigsten missachtet wird, weil du immer denkst, das möchte ich erzählen. Das haben wir jetzt gemacht, das ist total wichtig für uns. Ist ja so. Das sieht man immer an den Fotos, wo sich Menschen Hände schütteln.
Im Zweifelsfall sind die Menschen, die deine Inhalte sehen, denen bist du ziemlich egal. Das mag jetzt böse klingen, aber es ist einfach so, sondern sie wollen wissen, was haben sie für einen Vorteil davon?
Muss man sich immer als erstes fragen. Absolut. So. Schwierige Fragen jetzt nochmal zum Abschluss. Nein, eigentlich ganz einfach. So. Welches der letzten Xing oder LinkedIn Updates hat dir denn am besten gefallen oder meinst du, hat den größten Impact?
Ja, bei Xing hat mir am schlechtesten vor allem gefallen, dass es so wenige gibt. Da hätte ich gerne mehr Updates. Nee, bei LinkedIn ist es tatsächlich das Update, was gerade announced wurde in den USA, dass sie jetzt die Newsletter-Funktion haben, sprich, dass du nicht mehr die Abo-Funktion nur hast über den Stream, sondern dass du quasi dann auch per Push bei den Leuten auftauchen kannst. Ist in den USA, jetzt haben es einzelne Personen, also auch nicht für Unternehmen, ist, glaube ich, freigeschaltet, wenn ich es richtig gesehen habe, sondern nur für Personen, die Möglichkeit, dass sie halt eben quasi ein Newsletter an ihre Follower oder ja, Abonnenten schicken können. Das ist etwas, wo ich extrem gespannt drauf bin, weil du dadurch natürlich die Möglichkeit hast, wirklich gut zu pushen. Allerdings sehe ich auch direkt die Gefahr, dass die Leute das missbrauchen und halt eben Schrott pushen. Und dann bin ich mal gespannt, wie der Algorithmus drauf reagiert. Das heißt, wenn du was rauspusht, aber die Leute überhaupt nicht reagieren, wie schnell du dann halt eben auch wieder da an Sichtbarkeit verlierst. Das ist das, worauf ich mich am meisten freue. Und ansonsten so von den ganzen neuen Features an Content-Formaten sehr empfehlenswert, dass man Dateien hochladen kann. Und wenn du dann zum Beispiel ein PDF hochlädst, kannst du das quasi dann durchswipen. Das ist insbesondere für die Mobile-Funktionen super spannend. Generiert im Moment krasse Interaktionsraten und wird extrem wenig genutzt. Wenn ihr mal schauen wollt, einfach auf mein LinkedIn-Profil gehen. Ich hatte da jetzt mal die Tage was hochgeladen, mal testweise. Ich werde auch die Zahlen dazu in Kürze veröffentlichen. Und ansonsten zum Beispiel HubSpot nutzt das extrem intensiv.
Ja, es ist auch ein sehr spannendes Format. Jetzt, man ist optisch sehr, sehr eindrucksvoll da, je nachdem, wie man dann das PDF oder welche Datei man hochgeladen hat, halt nutzt. Und was ich ja immer spannend finde, du schiebst halt alle anderen aus dem sichtbaren Bereich raus. Ja. Es gibt nichts, was zu sehen ist, außer dir. Und das ist halt schon spannend.
Ja, und man sieht halt eben auch da, es ist extrem mobile-affin, das Format. Also ich glaube auch irgendwie die Mobile-Nutzungsquote ist irgendwie bei knapp um die 60%, glaube ich, bei LinkedIn oder Mobile-Zugriffe. Und da sieht man halt eben auch, welche Relevanz das hat.
Ja. Und welche Updates oder Veränderungen wünschst du dir von LinkedIn und Xing noch für die Zukunft? Oder auf was freust du dich, was schon angekündigt ist?
Bei Xing wünsche ich mir Updates. Das wäre echt total cool, wenn die halt eben auch in die Richtung gehen würden. Entweder sie machen halt eben mehr Werbemöglichkeiten, aber da haben die auch immer das Problem mit den Premium-Nutzern, die keine Werbung sehen. Also bei Xing mehr Werbemöglichkeiten, die auch einfach zu nutzen sind. Und bei LinkedIn im Endeffekt nur meine große Bitte, macht so weiter wie bisher, schaut euch an, was bei Facebook funktioniert und geht dem nach und dann wirklich, dass die Targeting-Optionen, die jetzt neu dazugefügt worden sind, aber halt noch nicht wirklich so an Power, die Power haben, die wir gerne hätten, dass das halt auch so ein bisschen forciert wird. Das würde mir schon mal erstmal reichen. Also irgendwie 20 neue Features würden mich gar nicht so happy machen, sondern die bestehenden wirklich jetzt auch noch besser machen.
Und ja.
deine Meinung dazu?
Ich freue mich auf ein bereits angekündigtes Feature. Es wird ein Retargeting auf Videointeraktion möglich sein. Weil momentan ist es so, ich kann Videos schalten, aber ich kann nichts mit den Nutzern machen. Und ja, und das wird halt, das ist auch ein Feature, was irgendwie bei Facebook schon lange am Start ist, was aber auch für den einfachsten Videofunnel halt essentiell ist. Ich schalte Videocontent, ich zeige nur denen, die halt offenkundig Interesse für diesen Content gezeigt haben, den nächsten Content, ohne die Leute von der Plattform runterzulocken, das locken zu müssen. Und das halte ich, glaube ich, für das nächste richtig große Ding, was noch kommt.
Super spannend. Auch da wieder die Herausforderung, wenn, sagen wir mal, 500 Leute dann mit deinem Video interagiert haben, ist das Retargeting-Potenzial halt dann auch schon wieder überschaubar. Aber definitiv, weil LinkedIn und Video, das passt gut zusammen. Und auch unabhängig davon halt eben, klar, da musst du die nativ hochladen, aber auch LinkedIn und YouTube funktioniert ganz gut, nur da würde das die Funktion halt eben dann nicht passen.
Genau. Robin, du hast so viel erzählt, die Leute wollen immer mehr wissen, wie können sie dich denn kontaktieren oder mehr über dein spannendes Leben erfahren?
Bei Google Plus nicht mehr. Ansonsten ja, Xing, LinkedIn, Facebook, mich einfach suchen. Ansonsten more-fire.com, da findet ihr im Prinzip alles über uns und da findet ihr auch meine Kontaktdaten. Und wenn ihr halt Bock darauf habt, LinkedIn einfach mal so in der Praxis zu testen, LinkedIn-Ads und da irgendwie Tipps haben wollt, wie ihr das Ganze auch mit einem CRM verknüpfen könnt und so weiter, haut mich einfach an, da sind wir sehr, sehr auskunftsfreudig, weil es einfach ein Thema ist, wo wir riesen Spaß dran haben. Also morefire.com oder ansonsten auf den sozialen Netzwerken Robin Heinze oder morefire suchen, ihr findet mich schon.
Alles klar, Robin, ganz herzlichen Dank, super Insights. Ich glaube, da können ganz viele Leute ganz viel mit anfangen. Ich bin gespannt. Über Reaktionen freuen wir uns. Ansonsten viel Spaß auf LinkedIn und vielleicht sogar auf Xing.
Lasst Xing leben. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Bis klar. Tschö.